Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Rund 500.000 Kinder oder Jugendliche haben in der ehemaligen DDR in Kinderheimen, Jugendwerkhöfen oder anderen Spezialheimen gelebt. Welche Erfahrungen haben die Menschen in diesen Heimen gemacht? Mit welchen Folgen leben sie bis heute? Mit diesen Fragen hat sich ein Verbund verschiedener Universitäten mit Leipzig an der Spitze beschäftigt. Die Ergebnisse dieser Studie mit dem Titel Erfahrungen in DDR-Kinderheimen, Bewältigung und Aufarbeitung sind bedrückend. Fast die Hälfte der Heimbewohner und Heimbewohnerinnen hat sexualisierte Gewalt erfahren. Fast die Hälfte der Befragten leidet unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Dennoch kämpfen viele bis heute um die Anerkennung des Unrechts, was ihnen in ihrer Kindheit oder Jugend widerfahren ist. Claudia Euen.
Oschatz, ein 16.000 Einwohnerort in Sachsen, unweit der Dahlener Heide. Kegelverein, Kleingartenanlage, man kennt und grüßt sich. Detlef Bloser steht in der Küche seiner Erdgeschosswohnung und kocht Kaffee. In Oschatz hat er seine Kindheit verbracht. Hier hat er seine große Liebe kennengelernt, Birgit. Ihre gemeinsame Geschichte ist die Geschichte einer ersten großen Liebe. Eine, die schnell hochkocht und dann wieder abkühlt.
Wir waren ja 2,5 Jahre zusammen, ne? Wir waren das Traumpärchen von der Schule, haben sie immer gesagt. Und Onkel Hans und bei der Eva, die haben in der LPG gearbeitet. Und da bin ich halt immer mal hingefahren und hab dir mitgeholfen. Beim Kuhstall und Kirschenpflücken und alles da. Und dann war ich im Sommer dort, die war es im Urlaub, ne? Mit deinen Eltern in Thüringen. Und dann kam ein Brief, wo sie Schluss gemacht hat.
Ja.
Und da ging es mir ganz schön dreckig.
Dabei war alles so schön gewesen. Nach der Schule hatten sie ihre Nachmittage verbummelt, sich treiben lassen durch die späten 70er Jahre in der DDR. Freibad, Himbeerbrause, Schulschwänzen. Doch mit der Zeit nagten erste Zweifel an dem jungen Glück.
Also meine jetzige Schwiegermutter, die wollte mich ja auch nicht haben. Die hatte auch die Vorurteile, die aus dem Heim.
Ja, die taugen nicht, alle nichts.
Die taugen nichts.
Ja.
Und ich vermute stark, dass sie uns auseinandergebracht hat damals.
Mehr oder weniger, weil irgendwo war ich da schon noch unreif. Ne? Und hätte ich jetzt vielleicht von meiner Mutter da ein bisschen mehr Unterstützung gehabt, so hätte ich vielleicht auch anders drüber nachgedacht. Oder ich weiß es nicht, wie es gekommen wäre.
Ja, die hat ja gleich gesagt, den Hallodri nimmst du nicht.
Ja.
Obwohl sie nicht mal gewusst hat, warum ich im Kinderheim gewesen bin.
Detlefs Vergangenheit wird zum Laster. Die Jahre im Kinderheim prägen sein gesamtes weiteres Leben und führen nicht nur zur Trennung von Birgit. Als in der Gegend ein Mädchen vergewaltigt wird, wird Detlef sofort beschuldigt und polizeilich abgeführt.
Da haben sie mich verhört, wie man es bei der Stasi sieht in den Filmen. Mit so einer Lampe ins Gesicht und alles. Und da hätte ich ein Mädchen vergewaltigt. Oder war ich bis abends, war ich dann dort, haben sie mich verhört. Ich war so weit, ich wollte es hier zugeben. So haben sie mich bearbeitet, weil es hieß, ein Junge aus dem Heim ist es gewesen. Und dann nach, ich weiß gar nicht, 4 Stunden oder 5 Stunden, ist dann einer reingekommen. Und der hat gesagt, ich kann nach Hause gehen, hat sich erledigt. Sie haben ihn gefunden. Aber die haben dich nicht entschuldigt und nichts und mich nicht nach Hause gefahren. Und das war so, du warst im Heim, du bist gewesen.
Erinnert sich Detlef Bloser. Als wäre nicht alles schon schwer genug gewesen. Seine Mutter stirbt, da ist er 8 Jahre alt. Gemeinsam mit seinem Bruder kommt er ins Kinderheim Jenny Marx in Böhlen, südlich von Leipzig. 7 Jahre lernt er dort Gehorsam und Anpassung. Am Wochenende muss er Rüben hacken oder Kartoffeln lesen. Aber er trifft auch gute Menschen, wie einige seiner Zimmergenossen oder die Frauen aus dem benachbarten Dorf, die im Heim Nachtwache halten. Die Erfahrung, ein Heimkind zu sein, ist komplex, weiß Professorin Heide Gläsmer von der Uni Leipzig. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und leitet das Verbundprojekt Testimony, das kürzlich erste Ergebnisse der Studie zu Erfahrungen von Heimkindern auf einer Tagung in Leipzig präsentierte. Längst nicht alle Heimkinder erlebten Gewalt oder Übergriffe, trotzdem sind die Vorurteile stark, unabhängig von der jeweiligen Biografie.
Es ist per se ein Stigma, ein Heimkind zu sein, und das ist es, glaube ich, heute immer noch. Ja, man hat keine richtige oder keine Familie, damit hat man auch keine familiäre Zugehörigkeit, man hat keinen Besitz und keinen Ort, keine Verwandten. Nicht alle, manche haben natürlich Verwandte, aber häufig bestehen da ja auch nicht so gute Kontakte und so weiter, und deswegen bleibt das, glaube ich. Ja, und ich glaube, es wird auch implizit unterstellt, dass es irgendein Problem gab und dass man deshalb dorthin gekommen ist und dass das etwas ist, das an einem auch so ein Stück haftet.
Sagt Heide Gläsmer. Dabei hatte die Heimeinweisung nichts mit den Kindern oder ihrer Persönlichkeit zu tun. Gründe waren politische Verfolgung der Eltern, Tod von Angehörigen oder Vernachlässigung. Um diese Vorurteile abzubauen, aber auch um systematisch aufzuarbeiten, was Menschen in DDR-Heimen erlebt haben, haben Glesmer und ihre Forscherkollegen diese Studie veranlasst. Denn psychologische Forschung zu dem Thema gibt es kaum. 400 Menschen meldeten sich deutschlandweit auf den Aufruf, ihre Erfahrungen zu teilen. Am Ende füllten 273 von ihnen den Fragebogen aus.
Ein sehr wichtiges Ergebnis ist, dass es ein hohes Ausmaß von Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen unter den Heimkindern gibt. Und zwar nicht nur in den Heimen, sondern häufig eben auch schon in den Herkunftsfamilien. Also das kann die eigene Familie gewesen sein, es kann auch eine Adoptiv- oder Pflegefamilie gewesen sein. Und das finde ich, das ist sehr wichtig, weil wir aus unserer heutigen Perspektive sagen würden, häufig ist ja eine Heimeinweisung auch etwas, wo sozusagen ein Kind aus ungünstigen Umständen rausgenommen wird. Und leider ist aber eben auch in unserer Studie rausgekommen, dass sich die ungünstigen Umstände häufig eben fortgesetzt haben und nicht das Heim sozusagen der Ort war, der das heilt und sozusagen hilft, die Konsequenzen irgendwie zu überwinden.
Das Ausmaß der Gewalt im Heim, aber auch in der Gesellschaft, ist immens. 93% der Studienteilnehmer gaben an, körperliche Vernachlässigung in Kindheit und Jugend erfahren zu haben. Knapp die Hälfte erlebte sexuellen Missbrauch. Eine von ihnen ist Sonja Sprössig. Ihre Mutter stirbt früh, den Rest der Kindheit verbringt sie Mitte der 80er Jahre in 7 verschiedenen DDR-Heimen und Jugendwerkhöfen. An Nestwärme kann sie sich nicht erinnern.
Als ich da angekommen bin, weiß ich noch, ich musste mein Teddy, meine Puppe, ich musste alles abgeben. Und die Ansage war, wir haben Gemeinschaftsspielzeug und das brauchst du nicht. Das ist auch hängen geblieben. So alles immer in Gemeinschaft, alles in Gemeinschaft, war auch nie irgendwie Intimsphäre, alles. Wir sind gemeinsam auf Toilette gegangen. Diese militärische Erziehung, die war auch da.
Freundschaften schließen ist unmöglich in einem Klima der gegenseitigen Kontrolle und strengen Hierarchie. Immer wieder eckt Sonja Sprössig an, schaut heimlich Westfernsehen oder hält sich nicht an die Heimregeln. Das hat Folgen. Als sie 15 Jahre alt ist, sie lebt gerade im Kinderheim in Dresa in der Nähe von Bautzen, wird sie von 2 Männern aus der Schule abgeholt und mit brachialer Gewalt in einen Bus gesteckt. Wohin es geht, sagen sie ihr nicht.
Da habe ich meinen ersten sexuellen Missbrauch erlebt, weil als ich da angekommen bin, musste ich mich vom Erzieher nackend ausziehen. Dann wurde ich sozusagen untersucht. Es war kein Frauenarzt, aber dieser Herr, der musste eben sehen, ob ich irgendwas mit einschleuse. Ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Kinderheim. Ich konnte nichts verstecken. Dann wurde ich geduscht, desinfiziert und kam in die Dunkelzelle für 7 Tage und musste warten auf den nächsten Transport in den Jugendwerkhof.
Dunkelzelle bedeutete 18 Luftlöcher in einer Wand, ein einbetonierter Stuhl, einen Eimer für die Notdurft und ein angeschraubtes Bett. Und das alles in absoluter Dunkelheit. Tag und Nacht. Wenn Sonja Sprössig davon erzählt, bricht ihr die Stimme weg. Erst 2017 erfährt sie aus ihrer Heimakte, dass sie damals in einem Durchgangsheim war, in dem ihr Wille gebrochen werden sollte, bevor sie in den Jugendwerkhof Gerswalde überführt wurde. Heute, über 30 Jahre später, ist die Kindheit im Heim allgegenwärtig.
Dafür bin ich bis heute in psychologischer Behandlung. Ja, also diese repressive Heimerziehung, die hat mich bis heute im Griff. Also ich werde, bis ich irgendwann mal sterbe, in psychologischer Behandlung bleiben müssen, weil ich das alleine gar nicht verarbeiten kann.
Trotzdem wird das ihr widerfahrene Unrecht nicht anerkannt. 2 Anträge schon hat sie auf Rehabilitierung gestellt. Beide wurden abgelehnt. Die Begründung: nach § 1 des strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes soll die Unterbringung im Heim mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Ordnung vereinbar gewesen sein. Dabei hatte sie für viele schwerwiegende Folgen, psychologisch, aber auch ökonomisch. Denn die Schulbildung in den Jugendwerkhöfen war rudimentär. Eine qualifizierte Ausbildung war kein Standard. Sonja Sprössig aber holte ihre Ausbildung nach und arbeitet heute als pädagogische Mitarbeiterin in einer Förderschule. Das ändert nichts an ihrer Heimerfahrung und der erlebten Gewalt. Für Christine Bergmann ist diese Missachtung eine Folge der fehlenden Aufarbeitung von DDR-Unrecht. Die frühere Familienministerin ist seit 2016 Mitglied der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und fordert ein Hinsehen.
Es ist ein Thema, das sich keiner großen Beliebtheit erfreut. Und in diesem Fall kommt dazu, dass das Thema sexualisierte Gewalt in der DDR völlig tabuisiert war, bis 1990 und darüber hinaus. Es war eigentlich nie ein Thema. Es gab keine Beratungseinrichtung. Die Betroffenen haben durch keine Hilfe gekriegt, egal ob die nur in der Familie missbraucht worden sind oder in einer Institution, in einem Heim zum Beispiel. Und das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Und sie haben auch einen Anspruch auf Aufarbeitung. Sie haben einen Anspruch darauf, dass sie Hilfe bekommen. Die Betroffenen von Gewalt in der alten Bundesrepublik, die haben einen Fonds bekommen 2012.
Dem waren ein runder Tisch und eine Aufarbeitungsdiskussion vorausgegangen. Die Heimkinder im Osten aber konnten nur zwischen 2012 und 2014 im nachträglich eingerichteten Fonds Heimerziehung in der DDR Anträge auf finanziellen Ausgleich stellen. Danach war Schluss. Von den Studienteilnehmenden hatte gerade die Hälfte das Geld in Anspruch genommen. Bis heute gibt es keinen anderen Fonds, an den sich die Heimkinder Ost wenden können.
Das ist natürlich ein großes Dilemma, weil viele nicht gerade materiell gut gestellt sind. Die haben geringe Renten, sie haben viele gesundheitliche Probleme, sie brauchen Therapien, alles Dinge, die man aus einem solchen Fonds bezahlen könnte. Und deshalb natürlich immer wieder die Forderung, irgendwas muss hier noch passieren.
Die wissenschaftliche Forschung hält Bergmann deshalb für extrem wichtig. Denn es gibt keine Nachfolgeinstitution der Jugendheime, die die Aufarbeitung sonst vorantreiben könnte. Auch für Detlef Bloser war die Studie ein Anstoß, sich der Vergangenheit zu stellen. Seine Frau Birgit hatte den Aufruf in der Zeitung gelesen. Die beiden hatten sich 36 Jahre nach der Trennung auf einem Klassentreffen wieder getroffen und doch noch geheiratet. Ein Happy End.
Also mich hat geprägt, dass ich hart geworden bin, also dass ich alleine durchkommen muss. Weil wir mussten dort arbeiten, als kleine Kinder schon alles. Und dann Gehorsam, dass man sich an die Regeln hält und dass man arbeiten tut. Und das war's, was ich da als ein Heim mitgenommen habe.
Nee, ich sehe es anders noch. Also das ja, aber ich sehe es auch so, dass der Detlef halt ein totaler Familienmensch ist, was ich jetzt auch so von meiner ersten Ehe nicht so kennengelernt habe. Dass es sich eben wirklich um alle kümmert und guckt, dass es allen gut geht, ja, dass ja. Familie für dich halt ganz viel zählt.
Für mich ist es egal, ob ich im Monat 1.000 Euro zur Verfügung habe oder sonst was. Für mich ist wichtig, dass wir zwei gut miteinander auskommen, dass wir was zu essen haben. Ich bin einer, ich gebe gerne.
Ja, das stimmt.
Ich lege nicht einen Wert auf Geld oder sonst was. Ja, das ist, weil ich vielleicht nie groß was besessen habe oder so, aber das ist, gibt andere Werte im Leben.
Sonja Sprössig hat erneut einen Antrag auf Rehabilitierung gestellt. Sie gibt nicht auf. Auch sie ist glücklich mit ihrer Familie, liebt ihre Arbeit und die Musik. Ihre Geschichte erzählt sie als Zeitzeugin der nachfolgenden Generation. Und ihren Schmerz, den singt sie sich von der Seele.
Sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen.
Sonja Sprössing hilft, die Musik, ihre Erfahrungen in den DDR-Kinderheimen zu verarbeiten. Und sie kämpft weiter für die Anerkennung dieses Unrechts.